Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ja, ich möchte mit euch heute Morgen über dieses Thema nachdenken. Wie mache ich das Beste aus meinem Leben? Ich glaube, das ist ja so eine ganz wesentliche Frage auch, wenn man so nach vorne denkt. Was ist eigentlich für mein Leben in Zukunft wirklich maßgebend, verbindlich und worauf möchte ich mein Leben gründen und worauf möchte ich es ausrichten? Vielleicht habt ihr schon mal diesen Satz gehört, heute ist der letzte Tag vom Rest, der erste Tag vom Rest deines Lebens. So, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens, mach was draus. Und ich glaube, da steckt viel Wahres drin, weil es uns mitten im Alltag nochmal herausreißt und den Tag an sich, an dem wir leben, nochmal betont, wertschätzt und uns fragt, was werde ich mit diesem Tag eigentlich anfangen? Was werde ich überhaupt mit dem Rest meines Lebens anfangen? Wir sind ja jetzt in dem Kurs schon relativ weit gekommen. Wir werden noch 3 Treffen haben, wenn ich mich richtig entsinne. Und da ist natürlich schon auch die Frage, was werdet ihr mit dem tun, was ihr hier gehört habt? Wird es keine Auswirkungen auf das haben, was ihr weiter lebt? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, da muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, doch, das leuchtet mir ein und ich möchte an dieser Stelle wirklich neu denken, mich erneuern lassen, in eine neue Richtung denken? Will ich bewusst wirklich mein Leben Gott unterstellen und jetzt auch unter Gottes Führung stellen? Quasi einen Herrschaftswechsel vornehmen? Nicht mehr ich habe das Sagen, sondern Gott hat jetzt das Sagen. Auch mit der ein oder anderen vielleicht herausfordernden, unangenehmen Konsequenz, die das erstmal für mich hat, weil jede Veränderung ja meist auch erstmal wehtut, bevor man dann auf einmal merkt, tatsächlich ist es wert, diesen Einsatz, auch diese anfänglichen Schmerzen. Ich wünsche euch Letzteres, dass ihr wirklich ganz bewusst euer Leben mit Jesus fortsetzt und es seiner Herrschaft unterstellt, einfach weil ich in meinem eigenen Leben erlebe, wie erfüllend das ist. Wie viel Substanz plötzlich ins Leben kommt, wie viel Geborgenheit, wie Gott tatsächlich auch Ängste Stück für Stück abbaut. Wir haben eben noch zusammen gesprochen, ich bin ein Mensch gewesen, der immer sehr konfliktscheu war, habe mich immer, wenn es irgendwie geht, drumherum gedrückt und lieber klein beigegeben, untersten Weg gegangen, als Dinge anzusprechen und damit habe ich oft auch Unrecht Raum gegeben. Auch dadurch kann man sich schuldig machen, dass man sich dem Unrecht nicht entgegenstellt. Und ich habe das an einer Stelle über Jahre eigentlich nicht gemacht. Und dadurch glaube ich schon auch, zumindest Entwicklungen, die Gott hätte anders schenken können, aufgehalten. Und so kommt es vielleicht auch in eurem Leben, in meinem Leben war auch immer schon mal der Punkt, dass man so denkt, man möchte es am liebsten nochmal machen, das mit dem Leben, aber dann ohne die Fehler, die man bis dahin gemacht hat. Aber das ist halt nicht möglich. Wir leben nur einmal, das Leben ist einmalig, jeder Tag ist einmalig. Aber die gute Nachricht, die wir von Jesus haben, ist, dass es ab heute anders werden kann. Es liegt nur an uns. Er wartet schon seit Jahren vielleicht darauf, dass du einen bestimmten Schritt in deinem Leben gehst und tust. Es gibt Vergebung, selbst für die schlimmsten Sünden, bei Gott. Und es gibt die Möglichkeit, ab heute Dinge unter seine Herrschaft, mein Leben unter seine Herrschaft zu bringen und wirklich einen Neustart zu leben. Und vielleicht fragt ihr euch, okay, wenn ich das machen will, was muss ich denn dazu machen? Wir haben sicherlich schon vieles gehört. Manches wird jetzt einfach auch nochmal eine Bündelung sein, aber manches vielleicht auch nochmal so eine Erweiterung dieser Gedanken. Mir ist eine Stelle aus dem Römerbrief in diesem Zusammenhang immer wieder ganz wichtig, wenn ich frage, wie sieht der Weg zu diesem neuen Leben aus? Da schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Denn könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und ihr wisst, in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Ihr wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Also hier wird ja eigentlich eine Art Gleichsetzung gemacht. Was gut ist, ist das, was gottgefällig ist, und das ist zugleich das, was vollkommen ist. Und Jesus will uns dazu helfen, das in jedem einzelnen Fall erkennen zu können. Da ist natürlich klar, das wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist eine Entwicklung, aber ich finde, das ist ein wunderbares Ziel. Endlich mal zu wissen, was meinem Leben wirklich gut tut. Mich einem anzuvertrauen, der sagt, und dahin führe ich dich. Was ist dazu notwendig? Das Erste ist, glaube ich, was dazu notwendig ist, dass wir mit unserem alten Denken, mit dem veralteten Denken brechen. Ein junger Polizist hatte bei seiner Abschlussprüfung folgende Prüfungsaufgabe. Sie sind in einem Londoner Außenbezirk auf Streife. Plötzlich explodiert eine Gasleitung in einer Straße in Ihrer Nähe. Bei Ihren Nachforschungen stellen Sie fest, dass die Explosion ein riesiges Loch in den Bürgersteig gerissen hat. Daneben liegt ein umgestürzter Kleinbus, in dem es stark nach Alkohol riecht. Beide Insassen, ein Mann und eine Frau, sind verletzt. Die Frau erkennen Sie als die Frau Ihres Vorgesetzten, der sich gegenwärtig in den USA aufhält. Ein vorbeikommender Autofahrer bietet Ihnen seine Hilfe an. Sie erkennen, dass dieser Mann wegen eines bewaffneten Raubüberfalls gesucht wird. Plötzlich stürzt ein Mann aus einem nahegelegenen Haus und ruft seine Frau, erwarte ein Kind, und der Schock der Explosion habe die Geburt eingeleitet. Ein anderer Mann, der von der Wucht der Explosion in einen Kanal geschleudert wurde, schreit um Hilfe, da er nicht schwimmen kann. Jetzt die Aufgabenstellung. Beschreiben Sie unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Mental Health Acts, also des Gesetzes für geistige Gesundheit, wie Sie in dieser Situation vorgehen würden. Der Beamte dachte einen Moment nach, dann nahm er seinen Kugelschreiber und schrieb, ich würde meine Uniform ausziehen und mich unter die Leute mischen. Dann wäre man sicherlich aus der Nummer draußen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es war ein Polizist in seiner Abschlussprüfung. Er hat jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet. Und jetzt gab es da diese eine große Hürde. Er musste diese Prüfungsaufgabe noch irgendwie hinbekommen, lösen. Und jetzt so ganz kurz vom Ziel gibt er auf und schmeißt die gesamte Entwicklung über Bord, die er in den letzten 3-4 Jahren an Ausbildung genossen hat. Man kann das verstehen. Er hat sich überfordert gefühlt in dem Moment. Aber er ist letztlich damit in seinem veralteten Leben, in seinem veralteten Denken hängen geblieben. Er hat nicht die Chance genutzt, sich weiterzuentwickeln. Er hat einfach Angst gehabt, diese Hürde zu nehmen. Und ich glaube, dass viele Menschen ganz in einer ganz ähnlichen Situation stecken. Ich will das mal versuchen, mit einem Bild zu beschreiben. Ich glaube, dass wir Christen aufgerufen sind, Schmetterlinge zu sein und nicht Chamäleons. Beim Chamäleon sagt man ja nach, dass es sich relativ schnell farblich an seine Umgebung anpassen kann. Also wenn man es auf so einen etwas blassen Tisch hier setzt, dann würde es auch etwas blass werden. Auf dem Fußboden, dann würde es so ein bisschen grau werden. Je nachdem, wie das Umfeld ist, so passt ein Chamäleon seine Farben an. Und manchmal habe ich so die Beobachtung gemacht, bei mir selber vor allem, dass ich mich unterschiedlich verhalten habe. Wenn ich mit Christen zusammen war, konnte ich sehr christlich sein. Das hatte ich von zu Hause, von Kindesbeinen an gelernt. Ich wusste genau, auf welche Antworten es 100 Punkte gibt und den Leuchtkeks mit Knick, den man nachts um die Ecke essen kann. Das war mir alles, wusste ich ganz genau, welches Register ich bei welchen Leuten wann ziehen muss, um da gut angesehen zu sein. Man hat das relativ fix raus. Bei noch Nicht-Christen, ich war in meiner Grundschulzeit und in den ersten Zeiten auf dem Gymnasium der einzige Christ in der Klasse. Da wusste ich auch sehr schnell, was bei denen gute Punkte bringt. Das findet man ruckzuck raus. Ich habe nur dann nachher gemerkt, wenn ich dann mit Christen und Nicht-Christen zusammen war, dann wurde es irgendwie schwierig. Man hat ja mal angeblich ein Chamäleon auf ein kariertes Tuch gesetzt. Das Arme soll explodiert sein. Ob das wirklich wahr ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es uns innerlich zerreißt, wenn wir diesen Spagat versuchen. Das glaube ich. Und dass wir uns im Lauf der Jahre wahrscheinlich eher zu lächerlichen Karikaturen entwickeln, als zu reifen Persönlichkeiten. Wenn wir immer wieder versuchen, uns anzupassen, wenn wir nicht bereit sind, auch die nächste Herausforderung im Glauben anzupacken und wirklich, ich sag mal, einfältig Jesus nachzufolgen. Einfältig meine ich immer wörtlich. Wenn man so ein Blatt einmal in der Mitte knickt, ne, dann hat das so eine Falte. Und wenn man dann da unten sich entlang bewegt, dann kann man eigentlich nur immer in eine Richtung gehen und man geht immer vorwärts. Und wenn ich mir vorstelle, Jesus geht hier vorne weg, dann ist Nachfolge, ich gehe ihm in dieser Einfalte hinterher. Natürlich gibt's das andere auch. Ich könnte auch hier hochmarschieren oder hier hochmarschieren, aber es wäre nicht mehr Nachfolge. Es wären irgendwelche besonderen Ausflüge, die ich da mal mache. Aber es wäre nicht mehr Nachfolge. Ich will es an ein paar Beispielen festmachen. Bei mir habe ich immer wieder auch so beobachtet, in der Schule und so weiter, man trifft eigentlich immer auf Menschen, die sich gerade über andere den Mund zerreißen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Man muss da gar nicht weit gehen. Und die Frage ist immer, gehe ich da mit? Mache ich da mit? Die Versuchung ist oft groß, weil es gibt ja Anhaltspunkte, die benennen, die nicht von der Hand zu weisen sind. Also es ist ja nicht alles falsch, was die sagen. Aber es wird natürlich schnell übertrieben und vor allem, in der Regel hat keiner aus der Runde das Zeug, mit der Person persönlich zu reden und zu sagen, das ist dein Kritikpunkt an dir. Und da sind wir schon herausgerufen und herausgefordert als Christen meines Erachtens, da wirklich hinzugehen und zu sagen, du, red doch mit der Person selber mal. Du, was du sagst, ist ja gar nicht alles falsch. Aber es nützt uns nichts, dass du sagst. Und der Person auch nicht. Sondern geh doch dahin und sprich das mal bei ihr an. Und vielleicht ist die viel einsichtiger, als du denkst. Oder was man uns Deutschen ja so generell sagt, ist ja, dass wir so nachsagt, dass wir Weltmeister im Meckern wären. Also wir können relativ gut klagen und meckern, wissen immer ziemlich schnell, was falsch ist und was schlecht ist. Aber irgendwie bleibt das Ganze so an den Stammtischen Deutschlands hängen. Es kommt wenig davon in reale Politik. Und ich glaube, da dürfen wir uns als Christen auch dadurch hervortun, dass wir vielleicht auch sagen, okay, wir sehen auch manche Missstände. Und jetzt versuchen wir, das Ding mal zu benennen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ab und zu mal so E-Mails an die Bundeskanzlerin zu schreiben oder an verschiedene Ressorts. Ich einfach mal sage, das und das sind meine Gründe, warum ich Ihnen an dieser Stelle nicht folgen kann. Ich muss Ihnen ja ehrlich sagen, wenn mein Sohn mich fragt in dieser Sache, dann wüsste ich nicht, was ich ihm antworten soll. War mein Kirchenmann, der mit seiner Geliebten im Bundespräsidentenamt wohnt und seine Frau, von denen er seit über 20 Jahren noch nicht geschieden ist, lebt auch irgendwo in Deutschland. Das ist unser Staatsoberhaupt. Alle jubeln. Wie soll ich es meinem Sohn erklären? Verstehe das nicht. Habe ich hier geschrieben. Das ist für mich kein Vorbild. Ich kann ihn akzeptieren und respektieren, das tue ich. Aber es ist kein Vorbild. Das sind so Dinge, wo ich sage, es reicht nicht, einfach nur Missstände zu benennen, sondern ich finde, man muss sie dann auch an die richtige Adresse geben. Oder was ich vielfach auch so unter jungen Leuten höre, ist doch nur Sex. Und dass ich da vielleicht als Christ auch sage, nee, das sehe ich von der Bibel anders. Sexualität ist eingeordnet in unser Menschsein, in unserer Einheit aus Leib, Seele und Geist. Dass ich anstatt mit allen möglichen Partnern durch alle möglichen Betten zu hüpfen und dabei vielleicht eine Reihe von Menschen hinterlasse, die tiefe innere Verletzungen haben, weil sie sich doch andere Hoffnungen gemacht hatten, dass ich dann vielleicht doch sage, nee, Herr, hilf mir, den Partner zu finden, von dem du denkst, dass ich mit dem wirklich lebenslang glücklich werden kann. Und jeder weiß, der ein paar Jahre verheiratet ist, eine glückliche Ehe ist kein Geschenk vom Himmel runter in dem Sinne, sondern ist der Ertrag von harter Ehearbeit in jedem Tag. Dazu will uns Gott allerdings helfen. Das ist keine Frage. Aber wer aufhört, an seiner Ehe zu arbeiten, fängt an, den ersten Sargnagel reinzuschlagen. Wie geschieht diese Veränderung? Wie kommen wir dahin, dass wir mit dem veralteten Denken brechen? Und Ich komme eigentlich immer wieder dabei zurück, dass es letztlich geschieht durch Gott selbst, wenn er uns durch seinen Heiligen Geist sein Wort aufschließt. Das ist jetzt schon bestimmt weit über 20 Jahre her. Da kam so ein junges Pärchen zu mir. Ich war gerade im Gemeindepraktikum und kam auch aus einem christlichen Elternhaus, zumindest sie, schätze ich mal. Und die riefen mich vorher an und sagten, wir kommen gleich vorbei, wir wollen von dir wissen, ob wir als Christen vor der Ehe miteinander schlafen dürfen. Wer bin ich, dass ich Menschen sage, was sie vor der Ehe tun dürfen oder nicht tun dürfen? Gut, habe ich gesagt, kommt mal vorbei. Und dann habe ich einfach einige Bibelstellen rausgesucht zu dieser ganzen Thematik. Ehe, Familie, Sexualität. Und ich war damals auch völlig unerfahren in dieser ganzen Thematik. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich denen das erklären soll. Ich habe gesagt, lasst uns doch jetzt einfach diese Texte mal lesen. Und dann habe ich nur solche Erläuterungen gegeben, die zum Textverständnis dienten. Und als wir diese Texte so gelesen haben, dann habe ich hinterher gefragt, so, was ist denn jetzt eure Meinung? Was denkt ihr, was Gott von euch erwartet? Und dann sagte sie, nachdem ich das gelesen habe, möchte ich das gar nicht mehr. Sondern ich weiß, dass Gott möchte, dass wir damit bis zur Ehe warten, weil er damit ganz besondere Akzente in unserem Leben verbindet. Und das hat mich nochmal gelehrt, wenn Jesus in unserem Leben anfängt, Dinge zu verändern, dann mag das an manchen Punkten echt eine Herausforderung für uns sein. Aber wenn er die Entwicklung in die Hand nimmt, werden wir diesen neuen Weg wollen am Ende und nicht müssen. Und das ist etwas, was mich in meinem ganzen Leben sehr geprägt hat, dass ich immer wieder gesagt habe, ich möchte Jesus und seinem Wort vertrauen. Menschen sollen die Dinge tun, aufgrund ihrer Erkenntnis, die sie vor Jesus Christus gewonnen haben. Und nicht, weil Menschen meinen, sie hätten ihnen das zu sagen. Wir werden am Ende mit unserem Leben nicht vor Menschen und Menschenmeinungen stehen, sondern vor Gott und Gottes Meinung. Und Gott ist so fair, dass er uns in seinem Wort sagt, was er sich von unserem Leben wünscht. Es gibt keine Überraschung vor Gott. Er wird uns nichts fragen, wozu er uns in seinem Wort nicht vorher klar gesagt hat, wie er sich das vorstellt. Und wir werden im Lauf des Lebens erfahren, je dichter wir uns an das Wort Gottes halten, umso erfüllter wird unser eigenes Leben werden. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und darum möchte ich euch einfach auch Mut machen, möchte euch sagen, wagt diesen Neuanfang. Paulus sagt, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Leben erneuert wird. Da sitzen zwei Rauben auf einem Blatt und unterhalten sich. Und plötzlich kommt so ein Schmetterling vorbeigeflogen und er guckt die eine die andere an und sagt, nee du, also bevor ich so einen Leichtsinn mache, bleib ich lieber, wo ich bin. Das wirst du nicht erleben. Ja, kann man so sehen. Die Raube wird wahrscheinlich noch staunen, was alles aus ihrem Leben werden wird. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Veränderung. Aber weil ich glaube, wir am Ende nicht wirklich Jesus zutrauen, dass er nur den Müll aus unserem Leben nehmen will, um Platz zu schaffen für Wertvolleres, für Besseres. Wir haben heimlich doch immer die Sorge, vielleicht nimmt er uns da Sachen, die uns Spaß machen und am Ende geht die Rechnung doch nicht auf. Meint er es doch nicht wirklich so gut mit uns. Das ist ja das, was wir insgeheim unterstellen. Nicky Gamble erzählt von einer Frau in seinem Buch, die hat ihren Lebensunterhalt immer durch Betteln zusammengebettelt. Und man sah, die war stadtbekannt, hatte immer ihre Plastiktüten dabei und zog so durch die Stadt und hat sich also immer wieder bei den Leuten dann gemeldet und hat gesagt, pass auf, ich hätte gerne was und hier sind meine Tüten, tu doch mal was da rein. Und wenn jemand ihr nichts gab, dann konnte die richtig krantig werden, bisweilen aggressiv. Gut, wie das Leben so spielt, auch bei ihr war irgendwann der letzte Tag gekommen, sie starb und Nicky Gamble hatte dann die Beerdigung von ihr vorzunehmen und zu halten. Und er dachte, naja, wer wird bei der Frau schon kommen? Sie hat jetzt nicht unbedingt den Beliebtheitswettbewerb gewonnen durch ihre krantige Art, da wird wohl eigentlich niemand kommen. Das wird so eine Zwei-Mann-Geschichte, sie ihm sagt, ich davor und dann werden wir die Geschichte schon irgendwie zu Ende bekommen. Und als dann der Tag der Beerdigung kam, der Termin herankam, dann staunte er nicht schlecht, dass sogar sehr elegant gekleidete Leute kamen. hat die Beerdigung dann durchgezogen. Und dann hat er hinterher die Leute gefragt, wie sie denn zu dieser Beerdigung kämen. Und dann erzählten die ihm, dass diese Frau eigentlich vor kurzer Zeit ein stattliches Vermögen geerbt hat mit einer Luxuswohnung, wo sie hätte in Saus und Braus leben können bis alle Tage zu ihrem Lebensende. Aber sie hat es nicht mehr geschafft, diesen Neuanfang zu wagen. Sie ist einfach in dem Alten verhaftet geblieben und hat nicht mehr die Kurve bekommen, ihr Leben nochmal neu zu ordnen. Schade, oder? Ich meine, da liegt alles bereit. Eine fix und fertige, sogar eine Luxuswohnung. Geld. Alles ist da für einen sozialen neuen Anfang, sage ich mal an der Stelle. Und sie hat es nicht mehr geschafft. Jesus möchte uns einen Blick geben in diese großartige Zukunft, die er mit unserem Leben vorhat. Und ich meine, das wäre jetzt was, da könnten wir die ganze Woche noch jeden Tag uns hier treffen und 3, 4, 5 Stunden darüber reden, wie diese Zukunft aussieht, die Jesus für uns vorbereitet hat. Aber das Gute ist, wir haben ja jeden Sonntag Gottesdienst und irgendwo kommen immer Aspekte davon auch in den Gottesdiensten vor. Aber ich möchte mal so einen Text mit euch dazu anschauen. Aus Römer 12, von Vers 9 an. Römer 12, ab Vers 9. Wo wir so einen Eindruck davon bekommen, wozu Jesus uns anleiten möchte. Die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse. Tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet dem Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. Und wetteifert in der Gastfreundschaft. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Seid alle miteinander auf Einigkeit bedacht. Strebt nicht hoch hinaus, sondern gebt euch für die undankbaren Aufgaben her. Verlasst euch nicht auf eure eigene Klugheit. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Ich will nur so ein paar Aspekte aus diesem Abschnitt herausgreifen. Ungeheuchelt lieben. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es unglaublich viel oberflächliche Beziehungen gibt. Wir haben die durch den Beruf, wir haben die durch verschiedene andere Dinge und kaum jemand hat wirklich den Mut, nochmal ehrlich zu sein. Und so fangen wir an, unsere Rollen zu spielen, so wie das der Bedarf jeweils ergibt, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, bei den Kindern und manchmal schrecken wir sogar nicht einmal in der Ehe davor zurück. Und Jesus möchte uns zu einer ungeheuchelten Liebe verhelfen, zu Beziehungen, die wirklich ohne Masken laufen. Sicher, wir können nicht vor jedem Menschen immer alles offenbaren und wie ein offenes Buch sein. Das wäre unklug. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet in einer Gemeinde leben und zu einem Kreis innerhalb der Gemeinde gehören, wo man sich wöchentlich austauscht und wo so ein Leben ohne Masken wirklich möglich ist. Wo man einfach mal ehrlich sein kann. Wo man sagen kann, du, ich habe wirklich Probleme mit meinen Kindern, die sind jetzt 13, 14, in einem herausfordernden Alter und ich weiß einfach nicht, wie ich denen nahe kommen kann. Und dann sitzt da jemand, der vielleicht ein paar Jahre Vorsprung hat mit seinen Kindern und sagt, das kenne ich. Und das habe ich ausprobiert und das hat aber nicht funktioniert. Auch zu seinen Schwächen da mal zu stehen. Und dann habe ich umgeschwenkt und habe das probiert. Und das hat dann doch funktioniert. Also, dass man ehrlich ist, die Masken mal absetzt, nicht so tut, als wäre man Herr jeder Lage. Das ist niemand. Niemand ist Herr jeder Lage. Jeder braucht jemanden, der ihm so ein Stück väterlicher Freund, väterliche Freundin ist und so an die Hand nimmt, die man um Rat fragen kann. Ich bin dankbar für solche Menschen in meinem Leben, dass Gott mich da nicht alleine hat stehen lassen, sondern wo ich immer wieder Rat mir auch holen kann. Und da kann ich meine Fehler zugeben. Wir können miteinander Gottes Wort lesen und können das auf unser Leben anwenden. Wir können füreinander Gott um Hilfe und um Weisheit bitten und um Kraft, das neu Erkannte auch in die Tat zu bringen und werden erleben, wie Gott tatsächlich dieses Miteinander an uns gebraucht und zum Guten wendet in unseren Familien. Ein zweiter Gedanke, das ist dieses leidenschaftlich Leben, sich vom Geist Gottes entflammen lassen. Vielleicht habt ihr auch schon mal Beobachtungen gemacht, dass ihr den Eindruck habt, da veranstaltet jemand etwas, aber er tut es halbherzig. Man merkt das schon, der hat nicht wirklich Lust. Das nervt ihn eigentlich auch. Die Leute, für die er es macht, die sind ihm relativ egal. Er macht das so völlig ohne Begeisterung und Leidenschaft. Da geht man einmal hin und dann wahrscheinlich nicht mehr. Wenn man das Gefühl hat, das begeistert nicht wirklich. Vielleicht kennt ihr den Philosophen Nietzsche. Der hat mal gesagt, die Christen müssten schon erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Und so ein bisschen hat er, glaube ich, recht. Also ich habe auch schon so manche Christen kennengelernt, da habe ich auch gedacht, naja, Trauerweide wäre auch ein Begriff. Also so ein bisschen hat er da, glaube ich, schon auch recht. Wenn wir ein Leben ohne Leidenschaft führen, dann schafft das ein Leiden, ohne wirklich zu leben am Ende. Wir müssen wieder dahin kommen, meines Erachtens leidenschaftlich zu leben, dann macht es uns selber Freude, und es wird andere anstecken. Aber ein Leben ohne Leidenschaft schafft Leiden, ohne wirklich zu leben. Die Frage ist, wo bekomme ich diese Leidenschaft im Alltag immer wieder her? Und da glaube ich, dass sie letztlich nur von Jesus kommen kann. Dass ich sie mir durch die gemeinsame Anbetung im Gottesdienst mir das Herz neu entflammen lasse, durch Gemeinschaft mit anderen Christen, dass wir vielleicht auch mal gemeinsam was unternehmen, wo wir uns dann auch über Glaubensdinge unterhalten, so wie vielleicht gestern Nachmittag beim Spaziergang, wo man dann auf einmal merkt, ja, da kriegt man auch mal nochmal so einen Hinweis für die ein oder andere Situation. Und es macht einen innerlich neu froh und lässt einen neue Leidenschaft gewinnen. Leidenschaft, wenn ich Gottes Wort lese. Aber ich darf auch einfach Jesus im Gebet darum bitten. Herr, erfüll mich neu mit dieser Leidenschaft, die von dir und von deinem Vaterherzen kommt. Christ werden ist das Erste. Diese Leidenschaft am Brennen halten, das ist dann die dauerhafte Aufgabe auch. Aber Jesus möchte uns das schenken. Das ist das Schöne, dass wir da nicht nur auf unsere Kraft angewiesen sind und dieses Licht nicht am Brennen halten müssen, sondern er will es durch den Heiligen Geist in unserem Leben tun, wenn wir diese Möglichkeiten, die er uns eingeräumt hat, Bibel, Beten, Gottes Wort, Gemeinschaft, Anbetung, wenn wir diese Kanäle auch nutzen. Dadurch möchte Gott unser Herz immer wieder neu entflammen. Und ein dritter Aspekt vielleicht noch, dieses Miteinander in Harmonie leben, so habe ich es mal genannt. Gottes Wort ermutigt uns, freigebig zu sein. Also wer sich von Gott wirklich versorgt weiß, er ist mein Vater, der kann es sich, glaube ich, auch leisten, großzügig zu sein. Weil er ja weiß, Gott steht hinter meinem Leben und er sorgt am Ende für mich. Und deswegen muss ich nicht knausern. Nicht knausern mit Liebe gegenüber anderen Menschen. Nicht knausern mit Zeit gegenüber anderen Menschen. Ich darf gastfreundlich sein, wie es hier heißt. Ich kann einander vergeben. Ich muss nicht knausern mit Vergebung. Ich kann es mir leisten, mit anderen mitzufühlen. Mit allen kann ich Frieden halten, so viel es an mir liegt. Mir bricht kein Zacken aus der Krone. Sondern ich kann Dinge benennen, kann sagen, von meiner Seite aus möchte ich, dass wir an der Stelle in Frieden leben. Und dann kann man es loslassen. Und stellt euch mal eine Atmosphäre in einer Gemeinde vor, in der das wirklich gelebt wird. Stellt euch die Atmosphäre in Familien, in Ehen vor, in denen das wirklich gelebt wird. Dieses ganz für dich, weil ich es mir leisten kann. Weil ich keine Angst habe, innerlich dabei leer zu werden, sage ich einfach mal, weil der Heilige Geist mir immer wieder nachschüttet. Es ist ein gegenseitiges Geben. Ich glaube, da atmet die Luft Liebe, Freude, Frieden, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, Demut. Das ist, glaube ich, das, was dann die Atmosphäre bestimmen wird. Was ist das für eine Zukunft, in die Jesus uns da führen will? Und ich glaube, wo man das anfänglich schon, wir werden das ja nie in Perfektion hinbekommen, das ist mir auch klar. Aber selbst wenn es nur anfänglich so wird, macht uns das den Mund wässrig auf den Himmel, oder? Denn da wird es perfekt sein. Denn da ist es Gott wohlgefällig. Ja, das vielleicht mal so als Ausblick auf die Zukunft, in die Gott uns führen möchte. Wie komme ich zu diesem Leben? Paulus schreibt, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Also, dass ich nicht sage, ja gut, ich nehme Jesus jetzt auch noch in mein Leben und ich habe ja auch schon noch so ein paar andere Sachen da in meinem Leben und da ordne ich ihn irgendwo ein, dann kriegt er sein Plätzchen. Nein, sondern dass ich wirklich diesen Herrschaftswechsel vollziehe und sage, ich ordne mich mit meinem Leben und Denken dem allmächtigen Gott unter. Und mein ganzes Leben soll ihm gehören. Mit allen Lebensbereichen, mit allen Lebensfasern, mit allen meinen Beziehungen, mit meinem gesamten Denken, mit meinem Fühlen, mit meinem Wollen, mit meinem Reden, mit allem, was mich ausmacht. Und wir haben uns gestern Abend ja nochmal vor Augen geführt, welche beiden Schritte dazu notwendig sind. Deswegen will ich heute Morgen da gar nicht ganz viel zu sagen. Wir haben das schon mehrfach betont, dass es eben darum geht, dass ich Jesus meine Schuld bringe, indem ich sie ihm ehrlich bekenne. Und mich wirklich zu meiner Schuld stelle und aufhöre, sie zu beschönigen und auch mal die Maske abziehe. Sage, ja, auch ich habe gesündigt. Ich bin bestimmt sonst ein feiner Mensch. Meine Nachbarn kennen nur meine Schokoladenseite. Aber auch ich habe gesündigt und ich brauche die Vergebung Gottes. Und das Zweite, dass ich Gott dann eben um Vergebung bitte. Und das Zweite dann, dass ich ihm auch wirklich mein ganzes Leben unterstelle, und Kind Gottes werde. Mein ganzes Leben unterstellen, das heißt, Gott verfügt über meine Zeit. Wieso muss ich das vorstellen? Natürlich jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag nur noch Bibel lese und bete, nicht mehr arbeiten gehe, mich nicht mehr um meine Ehe, um meine Familie kümmere. Das wäre natürlich Unsinn. Aber doch in der Weise, dass Jesus tatsächlich die Prioritäten in meinem Leben setzen darf. Ein Bauer annoncierte mal in der Zeitung, Farmer sucht Frau mit Traktor zwecks Beziehung und eventueller Ehe. Bewerbung erbeten mit Chiffre unter, bitte mit Bild vom Traktor. Da sind irgendwie die Prioritäten so ein bisschen durcheinander gegangen. Ne? Also man denkt dann doch, man hätte sich eher ein anderes Bild gewünscht, also ich zumindest. Und dass ich Gott erlaube, die Prioritäten in meinem Leben mal neu zu setzen und neu durchzusortieren, das hängt damit zusammen. Ihr werdet merken, wie vielleicht auch manche Dinge in eurem Leben plötzlich nicht mehr die ganz große Rolle spielen. Was mir auffällt, zum Beispiel in der Gesellschaft, so wenn man Nachrichten guckt, wenn man sieht, welche Themen Politik beschäftigen, bis dahin, aus welchem Gesichtspunkt Familienpolitik betrieben wird, dann habe ich das Gefühl, der höchste Wert ist Euro. Es muss sich alles irgendwie rechnen. Und wenn sich etwas nicht mehr rechnet, dann ist es unwirtschaftlich und dann wird es auch politisch irgendwie diskreditiert. Und niemand fragt nach den Menschen. Aber war es nicht mal irgendwann so, dass man gesagt hat, man muss arbeiten gehen, um eine Familie zu ernähren, um Beziehung zu ermöglichen? War das nicht mal die Grundidee? Mittlerweile opfern wir die Familie auf dem Altar des Arbeitslebens, des Berufslebens. Und vielleicht ist es Zeit, uns von Gott da mal wieder neu die Prioritäten setzen zu lassen. Ich könnte jetzt in die Details gehen, aber das lasse ich an der Stelle mal weg, weil dann sitzen wir heute Nachmittag noch hier. Das zweite Stichwort, die Ziele und die Pläne. Matthäus 6, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit allem anderen versorgen. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine eigenen Wünsche mehr habe, keine eigenen Pläne mehr machen darf. Aber ich habe mir angewöhnt, bei den Dingen, die schon bevor ich solche Wünsche und Pläne mache, mit Gott im Gespräch zu sein und zu sagen, Herr, du siehst in diese Richtung, denke ich, leite doch bitte mein Denken. Und hilf, dass ich wirklich diese Ziele mir vornehme und diese Pläne mache, wo du dein Ja zu geben kannst, wo du sagst, ja, Uli, die sind jetzt wirklich für dich dran. Jesus kennt mich. Und er hat versprochen, mich einen guten Weg zu führen. Nicht unbedingt immer einen leichten, aber einen guten. Und ich möchte meinem Leben, was ich so bisher so erlebt habe, mit niemandem tauschen. Weil ich gemerkt habe, das ist Gottes originaler Weg mit mir und mit meinem Leben. Und auf diesem Weg verpasse ich auch nichts, was wirklich für mich erstrebenswert wäre. Sondern er sorgt wirklich für die Dinge in meinem Leben, die für mich wirklich wichtig sind. Und darum habe ich mir je länger, je mehr angewöhnt, alle meine Wünsche und Pläne immer mit Jesus zu besprechen und zu sagen, Herr, denkst du, das könnte für mich dran sein? Denkst du, dieses Ziel sollte ich mir als nächstes vornehmen, um mich da von ihm führen zu lassen, durch sein Wort, durch Gespräche mit anderen, durchs Gebet? Und so kann er eben auch mir die Ziele zeigen, die ich letztlich im Leben erreichen soll. Und es werden welche sein, die auch für mich erreichbar sind. Es werden auch genügend sein und nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige. Sondern es wird richtig ausgewogen sein, das, was ich wirklich für mein Leben brauche. Niemand kennt mich so gut wie er. Ein drittes Thema, Besitz und Geld. Auch das gehört alles letztlich dann Gott. Vielleicht bist du jemand, der gut verdient, dann finde ich das großartig und da kannst du Jesus nicht genug für danken, dass du solche Verdienstmöglichkeiten hast. Vielleicht habt ihr eine schöne Wohnung oder ein schönes Haus. Genießt das und dankt Jesus von ganzem Herzen dafür. Jesus ist weder gegen Karriere, Geld und Besitz, im Gegenteil. Das Reich Gottes braucht auch ein paar Leute, die ordentlich was auf der Kante haben. Weil Gemeinde Jesu bauen kostet auch Geld in dieser Welt. Das ist nun mal so. Jesus hat da nichts dagegen. Aber wenn es dahin kommt, dass ich sage, meine Sicherheit liegt in meiner Vorsorge, in meinem Geld, in meinem Vermögen, dann, glaube ich, fängt die Sache an zu kippen. Wir wissen heute alle, der Euro war nie so angefochten wie zur Zeit. Es kann sein, das hat uns Zypern gelernt, dass plötzlich ganze Sparvermögen mit einem Schlag sich in Luft auflösen, weil der Wind der Regierung plötzlich in eine andere Richtung bläst und dann ist alles umsonst. Und wenn ich dann sagen müsste, meine Sicherheit ruht auf meinem Sparkonto und ich bekomme das genommen, dann wäre ja eigentlich die Konsequenz, dass ich mir einen Strick nehme, weil dann habe ich sowieso keine Zukunft. Aber eben genau davon will ja Gottes Wort weg. Sondern, dass ich sage, nein, auch wenn solche Dinge passieren und die wirklich schlimm sind, wenn Leute sich ein Leben lang da abgeplagt haben und bekommen plötzlich alles abgenommen oder einen großen Teil abgenommen, das ist ja wirklich auch schlimm. Aber dann zu sagen, und doch ruhe ich auch mit dieser Erfahrung in der Hand eines allmächtigen Gottes, dann habe ich da immer noch jemanden, der mich hält und was mich trägt. Und ich weiß, er wird mich versorgen können, er wird mich durchbringen. Vielleicht nicht auf dem Niveau, wie ich mir das erhofft hatte. Aber vielleicht auch gar nicht weniger glücklich. Denn Materielles ist, glaube ich, nur sehr bedingt verantwortlich für unser Lebensglück. Sonst müsste man ja sagen, je reicher die Menschen, umso glücklicher. Aber das würde ich jetzt auch nicht flächendeckend so behaupten wollen. Ein guter Weg, materielle Güter zu genießen, ohne sich davon abhängig zu machen, ist, glaube ich, auch das Danken. Dass ich Gott im Gebet danke. Und Gottes Wort ermutigt uns ja immer wieder auch, unseren Dank auszudrücken, indem wir spenden, auch Dinge abgeben von dem, was Gott uns anvertraut hat, weil ihm gehört ja letztlich alles. Und ihr werdet merken, dass euch das nicht wirklich ärmer macht. Klar kann ich das Geld nicht mehr woanders ausgeben, was ich jetzt fürs Reich Gottes gebe, logisch. Aber ich gewinne dafür anderes. Ich bin plötzlich auch Teil einer Gemeinde und werde durch diese Gemeinde beschenkt. durch diese Beziehung, durch die Menschen, durch die Gotteserfahrungen, die ich dort mache. Das kann ich jetzt nicht in Euro ausdrücken, aber es ist doch das, was mein Herz eigentlich erfüllt. Geld, das hat keine Glückshormone. Oder ein weiterer Bereich, dass ich auch darauf achte, wem gestatte ich eigentlich, mich zu beeinflussen? Auf wen höre ich? Es gibt im Fernsehen, in den Trends der Zeit bestimmt ganz viel Gutes und Hörenswertes. Das ist für mich keine Frage. Aber dass ich auch immer wieder mir bewusst Zeit nehme, auf Jesus zu hören. Im Gottesdienst, im Bibelgespräch, vielleicht auch indem ich mir Videos kaufe, christliche Videos, CDs, DVDs. Der Markt ist da ja mittlerweile wirklich sehr, sehr groß und breit gefächert. Einfach, um meine Person immer wieder neu auch auf Gott abzustimmen, sodass mein Leben wirklich Gewinn bringt für mich selber und für andere und ich das Ziel, nämlich die Herrlichkeit Gottes, nicht verfehle. Dann auch vielleicht nochmal darauf zu achten, was gucke ich mir eigentlich an? Ich kann mich ja immer auch auf Dinge konzentrieren. Huch, ist das durchgelaufen? Ich kann mich ja immer auf Dinge konzentrieren, die Neidgefühle in mir erzeugen. Der Nachbar hat jetzt vielleicht wieder ein bisschen größeres Auto. Da muss ich ja wieder nachziehen. Und so, dann so entstehen Neidgeschichten. Das ist immer die Frage, muss ich mich wirklich mit meinen Augen auf solche Sachen konzentrieren, die in mir Neidgefühle wecken? Oder gucke ich mir andere Sachen an, die mich innerlich wirklich erfreuen, die mich weiterbringen? Jesus will uns helfen, mehr und mehr die Welt mit seinen Augen zu sehen, mit Augen der Liebe und der Barmherzigkeit, mit dem Blick für Menschen und für ihre Situationen. Und ich erlebe, dass es mein Leben sehr reich macht, egal ob Menschen mit mir ihre Freude oder ihr Leid teilen. Beides, von beiden profitiere ich in meinem Leben. Und ein anderer Aspekt, der Aspekt des Mundes. Wir können ganz viel Negatives reden, haben wir vorhin gesagt, andere schlecht machen, Keile zwischen Menschen treiben. Aber Jesus möchte uns dazu bewegen, dass wir einander Mut machen und dass wir uns gut zureden, ermutigen, uns gegenseitig weiterhelfen und vielleicht gelegentlich auch da kritisieren, wo eben Kritik auch angebracht ist, weil es uns letztlich von Jesus ablenkt, was wir da machen. Und ihr merkt, wir können jetzt weitermachen. Wir könnten über Hände, über Füße, über Sexualität, Geschäftsgebaren, Umgang mit Eltern, Umgang mit Kindern, Umgang mit Schwiegermüttern. Man könnte da jetzt über alles Mögliche diskutieren. Und die Bibel hätte zu all den Themen was zu sagen. Ist überhaupt keine Frage. Und ihr merkt, in welche Richtung das geht, was es bedeutet, sein Leben wirklich Christus zu unterstellen. Natürlich ist dieses Leben, zu dem Jesus uns befreien möchte, nicht in jedem Detail leicht. Ich betone das immer wieder, weil ich der Meinung bin, das gehört zur Ehrlichkeit. Manches hat auch mit Verzicht zu tun, ist überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist, ist es ein lohnender Verzicht? Was gewinne ich durch diesen Verzicht? Und da bin ich der Meinung, dass was Gott und was Jesus uns gibt, das ist allen Einsatz wert. Das ist so viel mehr als alles, was wir in dieser Welt gewinnen können, dass ich auf jeden Fall mich dafür entschieden habe, wirklich Jesus nachzufolgen und ihn mehr, also ich bin auch noch dabei, das zu üben, aber er soll Herr meines ganzen Lebens sein. Weil ich erlebe, William Barclay hat das mal so formuliert, Jesus ist nicht gekommen, um das Leben leicht, sondern um Menschen groß zu machen. Ich merke, dass er meine Persönlichkeit dadurch formt. Und das ist etwas, wo ich merke, das wiederum tut mir gut und hat auch Auswirkungen in konstruktiver Weise auf mein Umfeld. Aber es ist ohne Jesus auch nicht zu machen. Ich möchte schließen mit einem kleinen Beispiel. Ein Junge hatte am ganzen Wochenende an so einem Werbeplakat gearbeitet. Er sollte Werbung für einen römischen Sklavenmarkt machen. Das ganze Wochenende investiert und an dem Plakat gearbeitet und gemengt und gemacht. So, Wochenende war rum, jetzt beinahe, nur noch wenige Stunden. Und jetzt sollte das Plakat natürlich auch noch ein bisschen alt aussehen. Ging ja um Sklavenmarkt. Dann hat er sich überlegt, ich werde die Ränder ein bisschen ansengen mit Feuer. Das sieht dann gut aus. Und die Mutter sagt noch, lass mich dir helfen. Nein, das kann ich alleine. Feuerzeug raus, zack. Einen Moment nicht aufgepasst, das ganze Ding steht in hellen Flammen. Jetzt muss er es nochmal machen. Beim zweiten Mal sagt die Mutter, und soll ich diesmal helfen? Ja, hilf du mir. Lass es uns gemeinsam machen. Und ich glaube, wenn wir versuchen, das, was wir in Gottes Wort zu lesen, was wir in Gottes Wort lesen, aus unserer Kraft zu machen, werden wir damit scheitern. Die Bergpredigt, zum Beispiel, in der viele dieser Dinge vorkommen, ist ohne den Bergprediger nicht zu leben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir brauchen dazu Jesus, der uns dazu befähigt. Aber wenn wir ihn haben, wird nichts mehr unmöglich sein. Amen. Lass uns nochmal zusammen beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist, nicht um uns das Leben leicht, aber um uns Menschen groß zu machen in der Weise, dass du uns aus uns Menschen machst, die dir wohlgefallen. Du hast die Grundlagen selber geschaffen durch deinen Tod am Kreuz. Herr, du vergibst uns und reinigst uns von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld, wenn wir sie dir bringen und ehrlich bekennen. Du befähigst uns durch deinen Heiligen Geist zu einem neuen, wirklich lohnenswerten und wertehaltigen Leben, das Werte hat, die in der Ewigkeit Bestand haben, die dort zu finden sein werden. Herr Jesus, danke, dass du uns in dieser Zeit auf diese Herrlichkeit bei dir vorbereiten möchtest. Und danke, Herr Jesus, wo ich hier und da in meinem Leben so einen kleinen Vorgeschmack davon erleben darf, der mir den Mund wässrig macht auf die Herrlichkeit bei dir. Herr, und ich möchte einfach das noch vielen einfach erzählen und weitergeben, damit sie auch diesen Vorgeschmack schmecken können und dadurch merken, dass du nie etwas nimmst, um uns etwas wegzunehmen, sondern nur um Platz zu machen für Neues, Werthaltigeres, Besseres und Größeres. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.